Fiebecke,
the podcast for London lovers, Anglophiles and critical believers. RevLab.
Guten Tag, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Und willkommen zu einer neuen Episode von More Tea Vicar, der Podcast für London-Liebhaberinnen, Menschenfreunde, Glaubensinteressierte und Geschichtsfans direkt aus der britischen Hauptstadt. Ich bin Carla Maurer, Pfarrerin an der Schweizer Kirche in London. Und ich rede mit Menschen, die im Grossstadtdschungel leben und überleben. Und mit Menschen, die mich als Pfarrerin prägen. Mein heutiger Gesprächsgast kenne ich schon sehr, sehr lang. Genau gesagt, seit 39 Jahren. Ich rede heute mit der Steffi Maurer und wie man am Namen nach vermuten kann, sind wir verwandt. Steffi ist meine Schwester. Ich bin mit zwei Schwestern aufgewachsen und ich bin Sandwich-Kind in der Mitte. Eine Position, die mir eigentlich ganz gut taugt, weil man als Mittlere nämlich irgendwie mehr Narrenfreiheit hat. Keiner schaut so genau hin. Die in der Mitte, die metzgen sich schon irgendwie. Seit 39 Jahren sind wir drei Schwestern uns also auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Mit allen Auf und Abs, die Geschwister die Beziehungen so mit sich bringen. Über die Jahre waren wir einmal beste Freundinnen, dann haben wir phasenweise wieder kein Wort miteinander geredet. Geschwister sind ein knallharter Spiegel. Es gibt kein Verstecken und man stolpert auch immer wieder über sich selber, über alte Muster und Rollen, die man doch eigentlich abgelegt hat. Manchmal möchten wir gar nicht so genau in den Spiegel schauen und einfach unseren Lebensweg mit der Wahlverwandtschaft gehen, mit den Menschen, die man bewusst als Lebensgefährten gewählt hat. Nicht so wie die Geschwister, die einem einfach vorgesetzt worden sind. Aber unterm Strich kann man eben doch nicht ohne einander. Ich habe auf jeden Fall von meinen Schwestern unglaublich viel über mich selber, über meine Kindheit und über meine Weltsicht gelernt. Und zu allem anderen habe ich einfach noch das Glück, dass beide meine Schwestern unglaublich tolle Frauen sind. Und mal abgesehen von unserem Verwandtschaftsverhältnis inspirieren und beide ihre Leidenschaft zum Beruf und zum Lebensinhalt gemacht haben. In dem sind wir drei uns total ähnlich. Steffi habe ich heute nicht hauptsächlich darum eingeladen, weil wir im gleichen Kinderwagen gelegen sind und weil wir auf die gleiche Rotbuche im elterlichen Garten geklettert sind. Heute rede ich mit Steffi, weil ihr Werdegang für mich als Pfarrerin eine Inspiration ist. Und weil ich glaube, dass alle Pfarrpersonen, besonders in unserer Rolle als Seelsorgerinnen, von ihr unglaublich viel lernen können. Steffi ist Körpertherapeutin und hilft Menschen, ihre Emotionen und Traumata in den Alltag zu integrieren. Sie unterstützt Menschen dabei, sich selber besser wahrzunehmen und selbstbefähigt durchs Leben zu gehen. Schuldgefühl ablegen und sich selber mehr erlauben innerhalb der eigenen Möglichkeiten. Ihr Ansatz als Körpertherapeutin hat viel mit dem modernen Seelsorgeansatz zu tun. Und doch finde ich immer wieder, dass wir Pfarrer uns irgendwie schwer tun damit. Häufig fallen wir mit der Tür ins Haus, schlagen mit Ratschlägen um uns, statt einfach mal da zu sitzen und Klappe zu halten. Die Abgründe auszuhalten, die sich manchmal im Gegenüber auftun. Im Gespräch mit der Steffi habe ich immer wieder an meine letzte Fortbildung denken. Zusammen mit 15 Amtskolleginnen habe ich eine Woche im Kloster Ittingen verbracht. Schöne Erinnerungen an Zeiten vor dem Coronavirus übrigens. Und das war eine Fortbildung zum Thema Seelsorge in Trauersituationen. Die beiden Studienleiter haben uns genau diesen Ansatz mitgegeben. und mit uns geübt. Da sein, Raum geben, Beziehung anbieten, Sicherheit schaffen. Das hat auch immer wieder zu hitzigen Diskussionen geführt, dass man doch mit dem nie herkommt. Man muss doch Lösungen anbieten. Ich wollte von Steffi wissen, warum diese Art von Seelsorge vielen von uns auch nach Jahren im Pfarramt noch so schwer fällt. Und ich wollte von ihr wissen, was für sie eine gute Seelsorgerin ausmacht.
Hallo Steffi und danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst heute für das Gespräch von London nach Umbrechtigen. Du bist ja ganz vieles. Du bist Cellistin, Musikpädagogin, Yogalehrerin, Kraniosakraltherapeutin, Stimmcoach und du leitest und wirkst im Zentrum Maibrunnen in Umbrechtigen. Und durch deine Arbeit hast du einen breiten und tiefen Einblick in die Welt der menschlichen Emotionen. Und du hilfst mit dem breiten Wissen auch Menschen, mit ihren Emotionen umzugehen und auf ihrem Lebensweg. Bevor wir ein bisschen mehr zu dem kommen, also deine Arbeit und dein Wirken, möchte ich dich gerne mal ganz persönlich fragen, wie du eigentlich zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Also ich kenne dich ja schon als Kind und Jugendliche. Du hast nämlich 8 Stunden am Tag Cello geübt und bist dann irgendwann in eine andere Richtung gegangen. Wie bist du drauf gekommen? Was ist das für ein Weg gewesen und wie hat sich das auch angefühlt?
Ich habe seit ganz klein einfach den Drang gehabt. Du hast jetzt gerade vorher schon von Emotionen geredet, meine Emotionen können ausdrücken. Und das habe ich am Anfang von meinem Leben mit dem Instrument gemacht. Und das war eigentlich auch der Ruf gewesen, dass der Weg zu gehen. Und schlussendlich war es mein Ziel gewesen, können mehr Einblick zu haben in die Emotionen oder in die Tiefe, die Musik vermittelt oder die Kompositionen vermittelt. Ich bin dann aber schlussendlich, wie viele andere auch, als Musiklehrerin geendet.
Und das ist nicht das, was du unbedingt wolltest?
Das ist nicht das, was ich wollte, weil das ist die Forderung oder das Verständnis eigentlich für den Menschen, so das, was mich wirklich anzieht, ist zu kurz gekommen. Und so habe ich dann gedacht, es braucht irgendwie eine Änderung, eine Kursänderung, die aber nicht ganz so weit weg ist, wie vielleicht einige denken, und bin dann auf Körperarbeit gekommen. Und dort habe ich sehr viel Erfüllung für meine Fragen gefunden.
Und du hast gesagt, also du hast einen anderen Weg eingeschlagen. Das ist ja etwas, was viele Menschen auch machen in ihrem Leben. Also wo sicher etwas ist, wo man sich immer wieder denkt, ich will eigentlich etwas anderes. Aber die meisten getrauen sich nicht. Und du hast dich aber getraut. Kannst du mal erklären, wie du den Schritt, wie du den Mut und die Kraft gefunden hast, den Weg zu gehen?
Da weiss ich ganz genau, wie das gegangen ist. Ich bin sehr ein pragmatischer Mensch. Und als ich gemerkt habe, dass ich mit 35 oder 34 an einem Ort bin, wo ich mit 60 nicht sein will, habe ich gewusst, entweder jetzt oder später. Und wenn ich mir das Leben so anschaue, ist es besser jetzt als später.
Also ganz eine rationale Entscheidung.
Total rational, ja.
Und dann ganz konkret bist du da gegangen, du hast gesehen, also jetzt mit 34, 35, jetzt ist der Moment und dann?
Das ist natürlich jetzt ein bisschen persönlich, aber ich habe wahnsinnig viel geleistet bis dorthin, also sehr, sehr, sehr viel geleistet. Und dementsprechend habe ich natürlich auch recht früh erwartet, dass es mir nicht so gut geht dabei an diesem Ort. Und eben das Thema Burnout kennt man ja, oder? Und habe gewusst, wenn ich so weitermache, dann lande ich in einem. Also gehe ich lieber präventiv an und schaue mal, was sind meine Rechte.
Und das ist eigentlich auch eine unglaubliche Ressource, oder? Das überhaupt zu erkennen und können zu haben. Also ich denke, das ist auch etwas, was man sich dann sehr gut selber muss kennen und spüren, dass man überhaupt das merkt so früh. Was würdest du anderen sagen, die merken, okay, irgendetwas ist nicht ganz im Gleichgewicht in meinem Leben, irgendwie rase ich von etwas zu, wo könnte ins Auge gehen? Also dass es mir einfach nicht mehr gut geht, wenn ich so weitermache.
Das, was ich meinen Klienten auch sage, mit diesen Fragen, es geht meistens um ein schlechtes Gewissen und darf ich das? Es geht meistens um diese Fragen. Das sind Fragen, die ganz früh im Leben entstehen. die aber nichts eigentlich mit der Realität zu tun haben. Weil unsere Realität ist unser Sozialnetz, in dem Sinn, unser Staat auch, das, was unsere Gesellschaft uns bietet. Und wir sind ja Teil von dieser Gesellschaft, wir zahlen die Steuern. Es ist ja alles sehr gut aufgeleistet, oder? Wir haben ganz gute Versicherungen und Einrichtungen. Und dass sie sich nicht mehr daran orientieren, dass etwas nicht darf sein und sich quasi wie selbst sabotieren, sondern dass sie schauen, wie ist eigentlich die Realität und was kann ich aus dieser Realität für mich rausnehmen und aufbauen.
Also du plädierst eigentlich dafür, gerade wenn man in einem Staat, das ist ja auch nicht überall so, aber wenn man in einem Staat oder in einem Land lebt, wo ein gutes Framework hat, um Leute zu unterstützen, du plädierst eigentlich für mehr Selbstverantwortung. Und dass man seine Schuldgefühle hinterfragt und ableitet und dass man sich weniger fragt, darf ich das, sondern einfach macht.
Ja, das würde ich so unterschreiben, ja.
Und mit dem kann man ja dann eigentlich auch wieder mehr zurückgeben, wenn man zu sich selber schaut. Also ich denke, das ist etwas, wo ich auch immer wieder als Pfarrerin immer wieder sage, eine gute Pfarrerin kann man nur sein, wenn man zu sich selber schaut. Ich kann keine gute Pfarrerin sein, wenn ich ständig im Hamsterrad bin und mich selber einem Leistungsdruck aussetze. Teilweise ist man gezwungen dazu. Also, teilweise kann man auch schwerer aus einem Hamsterrad raus. Also es gibt Lebensbedingungen, wo es einfacher geht und Lebensbedingungen, wo es schwerer geht. Aber sehr häufig denke ich, ist es wirklich so, dass man sich selber auch zu einem gewissen Grad in dem Hamsterrad haltet.
Es gibt immer Möglichkeiten, sich prozentual auch weiterzuentwickeln. Also bei mir war es ein krasser Umbruch, weil das Musikerleben nicht viel mehr bietet. Aber es gibt auch die Möglichkeit, prozentual sich gewisse Freiheiten herauszunehmen, um sich persönlich weiterentwickeln und weitergehen. Also es muss nicht immer ein krasser Umbruch sein, so wie ich es gemacht habe.
Also das heisst, einen gewissen Lebensbereich oder gewisse sogar einfach die Alltagsstruktur anschaut und schaut, wie kann ich kleine Veränderungen machen, ja, wo meinem Seelenheil gut tun. Und ja, jetzt noch zu dem, also was du jetzt machst, also erst schon mal so ein bisschen angetönt, erzähl noch ein bisschen von dem Zentrum Maibrunnen und was du und dein Partner Marco dort machen.
Ja, der Maibrunnen, das ist ein Paradies auf Erden. Der existiert schon 50 Jahre in dieser Form und mein Partner ist dort aufgewachsen, also als Kind, ist dort geboren und hat von Anfang an den Garten, den grossen Garten, der das Haus umgibt, pflegt und Blumen, Samen gestreut und die haben jetzt einfach Zeit gehabt, um da gedeihen und es ist ein Ort von Biodiversität und Insekten und Tieren und weiss nicht was und es ist einfach wunderschön und es hat einen grossen, schönen Raum, der mir zur Verfügung gestellt worden ist, den ich praktizieren kann. Das ist ein wahnsinniges Geschenk. Es ist mitten auf dem Land und doch sehr nah an den öffentlichen Verkehrsmitteln, also gut erreichbar. Und es ist wie eine Oase von dem ganzen Tumult. Und ich persönlich wirke da, ich habe einen grossen, schönen Raum, wo ich einerseits therapeutisch tätig bin und andererseits Kurs machen für das Neuro-Yoga, das ich entwickelt habe. Und da geht es einfach vor allem darum, dass die Menschen Sicherheit und Stabilität in sich selber wieder zurückgewinnen. Das ist so die Ausrichtung, mein Anliegen.
Also wenn ihr euch an Maibrunnen wenden wollt, wir Details dazu in der Beschreibung von dem Podcast. Und wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr denkt, oder wenn es euch einfach Wunder nimmt, was der Maibrunnen tut und macht, dann könnt ihr euch über die Links an Steffi und an Marco wenden. Jetzt möchte ich mit dir gerne über ein Thema reden, das ich denke, von mir beide in unseren Berufen immer wieder begegnet. Und das ist das Thema Trauma.
Das Trauma ist als Definition eine Kraft, die nicht hätte können umgesetzt werden. Eine Kraft oder Energie, die weiterhin im Körper gespeichert wird und nicht richtig gebraucht werden kann. Und wenn so eine Kraft, also das wissen wir vielleicht auch von Verspannungen oder etwas, lässt nicht los. Wenn das im Körper ist, dann macht das sehr viel Stress. Und das ist etwas, das nicht zum Abschluss gekommen ist. Das ist so die Kurzdefinition von Trauma. Und wenn ich ein Beispiel geben kann, ist zum Beispiel ein Kind, also ganz simpel, ein Kind will etwas zum Ausdruck bringen. Das ist in einer frühen Phase, will kreativ etwas malen oder etwas schreiben und hat eigentlich seinen eigenen Ausdruck, oder? Und jedes Mal, wenn es etwas zum Ausdruck gebracht hat, kommt das Feedback, ja, das könntest du aber noch besser machen oder das nicht oder das nicht. Und es wird gar nicht gesehen in dem, was es gemacht hat, sondern in dem, was es nicht gemacht hat. In dem, was von der Erwachsenenwelt eigentlich kategorisiert wird. Und das speichert sich dann noch das ganze Leben lang, dass wenn Kreativität aufkommt oder ein Ausdruckswille, dass man sich selber gerade schon sabotiert und denkt, oh nein, ich kann es ja sowieso nicht. Das, was ich mache, ist sowieso nicht schön und so weiter.
Gibt es eigentlich irgendjemanden, der kein Trauma, Entwicklungstrauma hat?
Nein.
Also wir können eigentlich davon ausgehen, dass wir alle gewissermaßen unsere Bedürfnisse als Kind nicht unbedingt immer befriedigt werden und das ist eigentlich ein menschliches.
Es ist völlig menschlich und es formt unseren Charakter.
Und jetzt gibt es natürlich auch Trauma, die ausgelöst werden von einem Anlass, also von etwas, was einem passiert.
Der Tod von einem geliebten Menschen zum Beispiel, ein Verkehrsunfall oder ein Überfall, wo man selber nicht hätte können, sich so wehren, wie man hätte wollen. Das sind alles sogenannte Schocktraumen, die zu einer Entladung führen müssen. Und wenn die Entladung nicht stattfindet oder wenn man dem nicht adäquat begegnet, also wenn keine richtige Begleitung da ist in dem Sinn, kann sich das Trauma wie nicht richtig wieder entladen oder integrieren. Und das führt zu sehr viel Stress und kann dann zu einem Ungleichgewicht führen und auch dazu, dass man es nicht verarbeiten kann. Es ist ein Lernen, damit umzugehen und vom Nervensystem her ist es, oder vom körperlichen her, dass man sich mehr Containment aufbaut, um mit diesen Zuständen zu sein. Und Containment ist ein Begriff von mehr Kapazitäten erschaffen. Und das ist rein neurobiologisch. Also das ist, man schafft sich die Autobahnen, die einem eigentlich die Sicherheit geben. Also je mehr man sie anstört, desto dicker werden sie. Also Autobahnen gleich Nervenbahnen. Und das ist etwas, was man einfach lernen kann. Was relativ einfach ist, wo es gute Übungen dazu gibt. Ja, wo man dann immer mehr Kapazitäten entwickelt, um mit dem können sein, am Anfang in Begleitung und schlussendlich dann kann man das auch allein für sich besser halten, in dem Sinn halten.
Das heißt, jetzt mal abgebrochen für unser tägliches Leben. Also viele Menschen kennen das Gefühl von ängstlich sein, von gestresst sein, von auch in sozialen Situationen grosse Unsicherheit, von vielleicht auch sehr streng mit sich selber sein, einfach nicht so richtig können loslassen. Also es sind eigentlich die Grundgefühle, die viele von uns haben und kennen, wo du damit schaffst. Mhm. Und wo eigentlich eben aus einer Entwicklung rauskommen oder aus etwas, wo wir nicht gelernt haben in unserem Leben oder wo man durch ein Schockerlebnis, das sich in uns eingebrannt hat. Und dass man dort einfach, wie eben sagst, eine Autobahn, statt dass man auf einem kleinen, steinigen Weg geht, dass man den steinigen kleinen Weg immer mehr ausbreitet, bis man auf einer grossen, sicheren Strasse läuft und merkt, ich habe ein bisschen Platz, ich kann da gehen, ich sehe hinten, ich sehe vorne, ich bin auf dem Weg und ich muss nicht jedes Mal runterschauen und es könnte ein Stein dort sein, wo ich drüber stolpere.
Ja.
Kann man das so runterbrechen, jetzt auf ein Bild?
Das kann man so runterbrechen, ja. Ja. Das ist die berühmte Resilienz, schlussendlich, die alle davon reden. Je dicker die Bahn, desto resilienter der Mensch. Mhm.
Und jetzt haben wir als Seelsorger und Seelsorgerin haben wir Pfarrpersonen auch mit Menschen zu tun, wo traumatisiert sind. Also entweder eben Entwicklungstrauma, wo die meisten von uns in irgendeiner Form haben, oder Schocktrauma. In der Seelsorge haben wir ja eigentlich hauptsächlich einen Gesprächsansatz. Aus deiner Sicht jetzt als Körpertherapeutin, was ist ein guter Seelsorger und was sollte man als Seelsorgerin unbedingt vermeiden?
Gute Frage. Ich hoffe, ich jetzt nicht auf die Äste raus, aber aus deiner Sicht. Guter Seelsorger, die Aufgabe von einem Seelsorger primär ist, er ist einfach da oder sie ist da. Da ist etwas und es gibt vielleicht noch keine Therapeuten oder noch keine Begleitung in dem Sinn zum Aufarbeiten, aber der Seelsorger, der ist einfach da. Das ist so die erste Ansprechperson, die erste Anlaufstelle vielleicht auch, wenn man verzweifelt ist. Und das Wichtigste und das Beste ist, dass der Seelsorger einfach da ist. Dass die erste Sicherheit gewährleistet wird, das erste Ohr angeboten wird und dass eben schon wahnsinnig viel Boden für den Prozess, der nachher stattfindet. Das heisst auch, eine Urteilslosigkeit und so die du darfst sein, wie du bist, es ist okay, wie du bist. Und das ist auch etwas Urmenschliches und eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, um einem Menschen in so einer Situation zu vermitteln. Wir nehmen uns Zeit, es kommt gut, ich habe gewisse Kompetenzen und Verknüpfungen und kann dir weiterhelfen und dich ein Stück weit begleiten und dann auch jemandem übermitteln, wo ich denke, ist gut für dich. So stelle ich mir das vor, als erste Anlaufstelle. Ja.
Das ist interessant, das ist eigentlich auch in der Theorie, also sagen wir Theorie, das ist eigentlich das, was wir auch lernen, dass es da sein. Oder die Seelsorgeansätze haben sehr viel mit dem da sein und das Feld halten und sie können zu tun. In der Realität ist es oft sehr schwierig, weil gerade wir Pfarrpersonen leiden ja sehr oft unter einem Helfersyndrom und möchten gerne innerhalb von einer Sitzung das Problem schon lösen.
Ja.
Also ich denke, das ist sicher eine Gefahr, wo viele von uns haben. Oder man will den Weg gerade schon sofort zeigen.
Ja.
Aber also da ist ja zwischen Realität und Theorie ist da recht ein grosser Graben häufig. Also dass man auch über längere Zeit einfach nichts sagt, einfach in Beziehung ist. Ohne Lösungsansätze zu bieten.
Ja.
Was glaubst du, mit was hat das zu tun, dass das so schwierig ist, einfach zu sein und Beziehung anzubieten, ohne allzu schnell einen Lösungsansatz zu finden?
Das ist ein ganz interessantes Thema. Und wir Therapeuten sind von dem auch betroffen, von dem Helfersyndrom. Und wenn man das Helfersyndrom nicht durchleuchtet, dann kommt man einfach schnell auch an die eigenen Grenzen. Und das Helfersyndrom, das ist lustig und das thematisiere ich immer wieder in meinem Kurs, es hat ganz einen frühen Ursprung in unserer Kindheit, nämlich dann, wenn wir ein Bedürfnis haben, ganz simpler Natur. Wir haben zum Beispiel als ganz kleines Kind Hunger, aber wenn wir Hunger haben, dann kommen wir zum Beispiel nicht über. Das heisst, wir müssen eine andere Strategie finden. Und Strategie, um genährt zu werden, ist, dass wir in jemand anderes reingehen und man schaut, was braucht eigentlich der andere zuerst. Also es ist ganz, ganz ein tief verankertes Muster und viele, die so arbeiten, haben eben das in andere Innenschlüpf-Syndrom. Und in jemand anderes Innenschlüpfen ist nicht nur gedanklich, sondern es ist auch im Körperbewusstsein, wenn wir denken, wir müssen gerade sofort das Problem lösen, wenn wir eigentlich unseren eigenen Weg auf den anderen kopieren. Und wenn sich, und darum kommt, ist das Körperbewusstsein für Begleiter so wichtig. Wenn man sich dem bewusst wird, merkt man auch, wenn man in andere hineinschlüpft, dass man sich selber im Körper nicht richtig spürt.
Das heisst eigentlich auch, dass wir meinen, wir wissen, was der andere braucht.
Ja, genau. Das ist eine grosse Krankheit. Wir wissen, was der andere braucht. Aber das Problem ist, dass damit der andere wieder in die Eigenverantwortung kommen kann, muss er wieder Zugang haben zu seinen eigenen Bedürfnissen und Impulsen und spüren, was er braucht.
Also wir müssen aushalten, dass der andere noch nicht weiss unbedingt, was er braucht.
Ja.
Und wir müssen aushalten, dass der Raum zu geben, dass das Gegenüber mit diesen Lösungsansätzen für sich selber kommt.
Ja. Wir können ihn unterstützen. Das ist sehr, je nach Persönlichkeit, unterstützen. Das Beste ist mit Vorschlägen. Und es ist auch in der Kommunikation. Du kannst sagen, ich mache dir mal einen Vorschlag, schau mal, wie es auf dich wirkt. Vielleicht kommt dann etwas selber. Oder man könnte fragen, was kommen dir für Bilder oder was kommen dir da für Impulse. Es geht darum, ins Bewusstsein zu wecken, dass ihr da nicht nur ein Thema ist, das unveränderlich ist, sondern dass aus dem eine Dynamik entsteht. Es ist wie eine Wegbegleitung zu dem Bewusstsein.
Du hast auch noch erwähnt in diesem Vorgespräch die menschlichen Abgründe. Keine Angst haben vor menschlichen Abgründen.
Ja.
Das ist auch etwas, eben das können aushalten, dass es manchmal einfach wirklich runtergeht. Und was, wenn jetzt sich so ein Abgrund auftut im Gegenüber und wir halten es nicht aus als Therapeut, als Seelsorger, was dann?
Ja, dann kommt unsere eigene Strategie zu tragen. Dann wenden wir unsere eigene Strategie an, um eigentlich die Situation zu retten. Und merken gar nicht, wo es gegenüber ist. Also wir schauen auf uns selber, weil es uns so verunsichert, dass wir unsere Strategie anwenden im Raum, um das Ganze zu retten. Und was dann bei mir gegenüber passiert ist, dass es sich nicht gesehen fühlt und nicht gehört fühlt.
Was sind das für Verhaltensmuster, die jetzt ein Seelsorger oder eine Therapeutin an den Tag legt, die dem anderen im Prinzip die Sprache verschlimmt?
Das kann zum Beispiel Projektion sein, von sich selber erzählen. Ich habe das auch mal erlebt. Bei mir war es so und so gewesen. Oder das ist doch nicht so schlimm. Oder komm, wir tun uns jetzt ablenken. Oder so Verhaltensweisen. Das Schlimmste ist eigentlich, ich habe das auch mal erlebt. Das ist so und so und so. Da kommt der andere nachher, gibt einen Rollentausch und dann plötzlich muss der andere zulassen, obwohl eigentlich er das Ohr braucht.
Wie kann man sich als Seelsorger, Seelsorgerin auch immer wieder auf die Rolle einlassen und vorbereiten? Wie kann man da sich selber arbeiten, sowohl körperlich als auch seelisch, dass man sich immer wieder kann auf Menschen einlassen und eben in dieser Rolle bleiben? Tipps von einer Körpertherapeutin?
Ja, da gibt es ganz interessante Übungen. Und es geht immer darum, dass man selber merkt, ob man sich selber noch in der Mitte fühlt oder ob man bereits in andere übergeschlüpft ist. Und das sind so Bewusstseinsübungen von Abgrenzung. Also sind Grenzen noch klar oder nicht? Und man kann sich vorbereiten vor einer Sitzung, dass man Grenzen sich mal klar setzt und anfühlt, wie ist es, wenn ich in meiner Grenze bin. Und dementsprechend kann ich auch Grenzen vom anderen wahrnehmen. Und dann merkt man immer mehr, wie verwischt es sich. Und während dem Gespräch sogar selber kann man die Übungen anwenden und wieder die klare Positionierung und Rollenaufteilung einnehmen.
Also Körpertherapie kann einem helfen, in ein geplantes Seelsorgegespräch hineinzugehen und auch in dem Gespräch dann sich immer wieder selber reflektieren und wie zurückzuholen.
Ja, ja.
Das ist natürlich schwieriger bei ungeplanten Seelsorgegesprächen, weil man im Migros geschwind geht einen Liter Milch kaufen und dann kommt der Herr Meier und dann erzählt er gerade von irgendeinem, ja, dann kommt irgendwie die Halbebensgeschichte raus und man ist selber im Stress und ist eigentlich, muss noch die Predigt fertig schreiben und muss noch die Kinder in der Krippe abholen und so. Aber wahrscheinlich kann man auch in diesem Augenblick Körperübungen anwenden.
Man kann Körperübungen anwenden und dann eben auch in einem Setting anschauen, was ist es, was mir fehlt, um mich in so einem Moment einfach ganz gut, freundlich abgrenzen und trotzdem in Beziehung zu bleiben mit dem Gegenüber.
Also Plädoyer von der Körpertherapeutin an die Seelsorger und Seelsorgerinnen: Vergesst euren Körper nicht. Und wie man das macht, wie gesagt, Steffi Maurer hat da ganz viele Tipps und Tricks. Last but not least, Steffi, wir sind ja Schwestern, also du kennst mich seit Geburt, ich kenne dich seit eineinhalb. Geschwister, die sind, Familienkonstellationen haben auch viel mit deiner Arbeit, mit Therapie, mit Seelsorge zu tun. Was bedeutet Geschwister, die sind für dich?
Für mich Geschwister, die sie und Geschwister, die haben, ist eine lebenslange Verbindung, die einfach nicht abbricht. Und von der kann man wahnsinnig viel lernen, auch auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Weil man sich sehr gut kennt und dementsprechend, wenn der Respekt vorhanden ist, auch sehr, sehr gut kann nochmal reflektieren, ja, selber daran wachsen. Und es ist auch eine riesige Verantwortung, die man zusammentreibt, jetzt gerade auch gegenüber Eltern, die vielleicht älter werden. Es steht ja irgendwann mal Geschichte von Erb oder so an. Es ist eine Rolle, die man zuteilt bekommt, die man zusammentreibt. Und wo ein gewisses Konfliktmanagement auch von Vorteil ist. Und es ist einfach eine riesige Wachstumschance.
Eine geschwisterte Beziehung, die Geschwister haben, das ist etwas, eben, wie du sagst, was man das Leben lang begleitet, wo auf und ab kann gehen, mal gut, mal nicht so gut. Es gibt Leute, die gar keinen Kontakt haben und andere, die sehr einen engen Kontakt haben. Wie kann man eine Geschwisterbeziehung fruchtbar machen und wo sind aber auch Grenzen, wo man sagen muss, bis hierher und nicht weiter?
Ja, so das A und das O, grosses Wort, ist Respekt davor, dass jeder seinen eigenen Lebensweg muss gehen und dass man nicht mehr zusammenlebt unter einem Dach und auch gewisse Muster darf wirklich auflösen und der andere respektiert, wie er es macht oder wie sie es macht. Das braucht manchmal ein bisschen Selbstarbeit, auch, um aus einer Rolle rauszukommen. Also die ganze Geschichte von wer ist älter, wer ist jünger und wie jetzt sich das manifestiert, dass man dort einfach heranschaut und sagt, jetzt sind wir gleichwertig. Und wie machen wir das? Oder wie macht das der Einzelne, um wie einen neutralen Platz zu erschaffen?
Also das ist gerade nochmal das Thema Rolle. Ich finde da vielleicht auch gerade noch einen schönen Abschluss. Also dass man eben nicht in die Rolle vom anderen hineingeht oder nicht meint zu wissen, was der andere braucht oder was der andere für einen Weg gehen soll. Ich denke, gerade in der Familie ist das ja sehr eine grosse Gefahr, dass man meint, man kennt sich so gut und man weiß, was für den anderen gut wäre. Aber ganz allgemein in zwischenmenschlichen Beziehungen hat man häufig das Gefühl, man weiß, was für den anderen gut wäre. Ich denke, vielleicht so als Abschluss auch das immer wieder im Bewusstsein zu haben, wir wissen nicht, was für den anderen gut ist. Wir wissen nicht, welcher Weg für den anderen richtig ist. Wir können aber immer wieder in Beziehung sein, Stabilität bieten, zulassen und da sein. Und das ist eine gute Beziehung. Danke vielmals für das Gespräch, Steffi. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir jetzt da mal ein bisschen breiter darüber reden können. Und ich hoffe, dass wir bald wieder uns besuchen können zwischen London und Brechtigen. Wenigstens gibt es Zoom.
Danke vielmals, dass ich da sein und es war sehr spannend gewesen. Danke.
Irgendwie ist es doch beruhigend zu wissen, dass wir alle einen Knacks von unserer Kindheit davontragen. Aber unser Knacks muss noch lange nicht unser Leben als Erwachsene bestimmen. Das haben wir selber in der Hand. Gerade als relativ frische Mutter ist das für mich immer wieder gut zu hören. Falls ihr mehr über Steffi und ihre Arbeit im Zentrum Maibrunnen in Hombrechtigen erfahren wollt, schaut doch in die Shownotes. Dort findet ihr auch nützliche Körperübungen für eine gelungene Gesprächsführung. Und wenn ihr selber einmal wieder aufdanken wollt, dann schaut doch im Maibrunnen vorbei und schickt mir ein Foto von Marco seiner Wildblume gebracht. Mein nächster Gesprächsgast ist der Pfarrer Bertian de Langemaat. Er ist Pfarrkollege an der Niederländischen Kirche in London. Die Niederländische Kirche hat im Sammelsurium von europäischen Auslandkirchen hier in der britischen Hauptstadt eine ganz besondere historische Bedeutung. Und wer weiss, ob es unsere Schweizer Kirche gibt, wenn die Holländer uns nicht den Weg geebnet hätten. Hört rein. RevLab.